Ja, ich wünsche allen einen wunderschönen guten Morgen. Jesus lebt. Amen. Das ist unsere Zuversicht. Ihr habt euch vielleicht gewundert, wieso predigt er nicht übers leere Grab, sondern übers Kreuz? Erich Sauer hat das mal so schön ausgedrückt: Der Tod Jesu am Kreuz ist das größte Ereignis der Heilsgeschichte, noch größer als die Auferstehung. Denn das Kreuz ist der Sieg, die Auferstehung der Triumph. Hat er wunderschön ausgedrückt. Das Kreuz mit dem Kreuz, wir sind uns bewusst, dass das Kreuz im Kreuzfeuer steht. Da ist ein Ministerpräsident in einem der größten Bundesländer, der ordnet an, in alle Amtsstuben gehört das Kreuz. Der bekannteste Bergsteiger überhaupt hat das Ziel, alle Gipfelkreuze zu entfernen. Peter Hane erzählte mir neulich, er wäre in Südtirol gewesen und hätte vor einer riesigen Frauenmannschaft, ich glaube 1000 Frauen, gepredigt und hätte dann auch Messner erwähnt, dass er die Gipfelkreuze abschaffen will und hat dann so ein bisschen zynisch wohl gesagt, er wusste gar nicht, dass Höhenluft aufs Hirn schlägt. Hat er ja schön ausgedrückt. Also wir können das Kreuz nicht einfach auf Seite schieben. Uns geht es wahrscheinlich allen so, wie wir auf der ersten Folie sehen, es gibt Worte, die bleiben in Erinnerung. Ich bin ein Berliner. Kennedy, 63. Oder I have a dream, Martin Luther King, 63. 2015, was hat unsere Kanzlerin gesagt? Wir schaffen das. Naja. Oder kennt ihr noch den Spruch? Mit Verlaub, Herr Präsident, Sie sind ein Arschloch. Joschka Fischer am 18. Oktober 1984 zu Stücklen. Oder ein wunderschönes Wort von Einstein, Gott würfelt nicht. So Worte, die haben wir irgendwie noch auf der Festplatte. Aber es gibt auch Worte, die haben tatsächlich die Welt verändert. Und um diese Worte geht es mir heute Morgen. Ich habe da ein wunderschönes Bild mitgebracht. Ich gehe ja immer im September, wenn wir unser großes Treffen in Rehe hatten mit unseren vielen Bücherstuben-Mitarbeiterinnen, dann gehen wir erstmal eine Woche wandern mit zwei Männern. Und wir waren bis ans Ende vom Ahrntal gefahren und sind dann hoch zur Lenklöchelhütte. Ich weiß nicht, wer sich da auskennt, ungefähr 1200 Höhenmeter hatten wir gemacht. An diesem Morgen war der erste volle Tag, wo wir da unten waren. Wir aber wunderschön da oben. Und dann sind wir ums Bergwerk rum, um dieses große Bergmassiv, das sogenannte Bergwerk, abgestiegen. Und auf einmal sah ich dieses Kreuz. Wunderschönes Bild. Das Kreuz vor dem blauen Himmel. Und an diesem Kreuz sind Worte gesprochen worden, die haben die Welt verändert wie keine Worte sonst, die je auf dieser Erde gesprochen worden sind. Und diese Worte, die wurden eben nicht am Brandenburger Tor gesprochen, sondern am Kreuz von Golgatha. Und mit diesen Worten wollen wir uns heute Morgen beschäftigen. Und ich hoffe, ihr merkt, dass diese Worte eine tiefe seelsorgerliche Dimension haben, dass sie uns neue Lebenskraft schenken, neuen Lebensmut, neue Perspektive. Das, was der Mann am Kreuz, Jesus Christus, Karfreitag vor 2000 Jahren gesprochen hat. Und das soll heute Morgen im Zentrum stehen. Ich las vor ungefähr 14 Tagen im Fokus, dass ein Kölner Therapeut und Meinungsforscher 1000 Deutsche befragt hat, hat ein Buch rausgegeben, Wie ticken die Deutschen? Und er hat festgestellt, die meisten sind wütend, verängstigt, verunsichert. Die Worte am Kreuz geben mir Sicherheit, geben mir neue Perspektive. Gestern bekam ich eine Mail und da war der Titel vom Spiegel, der jetzt gerade zu Ostern erschienen ist: Wer glaubt denn sowas? Warum selbst Christen keinen Gott mehr brauchen? Da wundert es mich nicht, dass die meisten verunsichert sind. Gott ist derjenige, der uns Halt gibt. Und eins meiner Lieblingslieder aus den neuen Glaubensliedern ist das Lied 311. Christus, in Christus ist mein ganzer Halt. Und diesen Christus, den schauen wir uns jetzt mal an, was er dort am Kreuz gesprochen hat. Denn in diesen Worten werden alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, Alexander Solzhenitsyn bekam ja vor vielen Jahren, ist ja 2008 bereits verstorben, bekam er den Nobelpreis für Literatur. Als russischer Schriftsteller wurde er gefragt, woran seiner Meinung nach der Kommunismus gescheitert sei. Und dann hat Solzhenitsyn eine dreiteilige Antwort gegeben. Er hat gesagt, der Kommunismus ist gescheitert, weil er keine klare Antwort auf die Frage nach der Schuld hat. Wohin mit meiner Schuld? Er ist gescheitert, weil er keine klare Antwort auf die Frage nach dem Leid hat. Die rätselhafteste aller Fragen unseres Menschseins, warum muss der Mensch leiden? Und weil er keine Antwort auf die Frage nach dem Tod hat. Und ich behaupte, der gekreuzigte Christus hat auf diese großen Fragen unseres Menschseins klare Antworten. Und deshalb schauen wir uns diese Worte einmal etwas näher an. Das erste Wort berichtet Lukas in Kapitel 23, Vers 34. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das erste große Wort hat also das Thema Vergebung, die Frage, wohin mit meiner Schuld, wohin mit einem belasteten Gewissen. Und der Herr betet, Vater, Vater, vergib ihnen. Und der Vater hat dieses Gebet unmittelbar erhört. Kurze Zeit später bekehrt sich ein sterbender Räuber und erfährt Vergebung. Der Hauptmann, der unterm Kreuz stand, betet bewundernd wahrhaftig, du bist oder dieser ist Gottes Sohn. Und wir lesen in Apostelgeschichte 2, dass sich eine Menge von Tempeldienern bekehrten, Vergebung ihrer Schuld erfuhren. Und bis heute erhört der Vater dieses Gebet. Wer Schuld vor Gott bringt, erfährt Vergebung. Die Frage ist natürlich, was meint Jesus mit dem zweiten Teil dieses Gebetes? Denn sie wissen nicht, was sie tun. Wussten sie nicht, dass sie Unrecht taten? Doch, sehr wohl. Sie wussten, dass sie einen Gerechten hinrichteten. Sie hatten extra falsche Zeugen auffahren lassen. Aber ich glaube, sie wussten, dass sie Unrecht taten, aber sie wussten nicht, wie groß das Unrecht war, was sie taten. Denn Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 8, hätten sie die Weisheit erkannt, hätten sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Oder Petrus sagt in seiner Pfingstansprache, Apostelgeschichte 3, 17, aus Unwissenheit habt ihr ihn hingerichtet. Also sie wussten, dass sie Unrecht taten, aber sie wussten nicht, wie groß das Unrecht ist. Aber hier steckt für mich eine tiefe seelsorgerliche Komponente drin in diesem ersten Gebet unseres Herrn am Kreuz. Hier wird uns nämlich auch die Frage beantwortet, gibt es vielleicht in meinem Leben eine Schuld, die mir nicht vergeben werden kann? Und manche Bibelleser erinnern dann an Matthäus 12, 31, wo es heißt, die Sünde wider den Heiligen Geist kann nicht vergeben werden. Wir fragen mal andersrum, gibt es eine größere Schuld als die, Jesus Christus, den Sohn Gottes, ans Kreuz zu nageln? Es gibt kein größeres Unrecht. Und ihr Lieben, mit diesem Gebet baut Jesus Christus eine nie, nie, nie dagewesene Brücke zwischen dem heiligen Gott und dem sündigen Menschen. Diese Matthäusstelle muss man natürlich im Kontext sehen. Fromme Juden beschuldigen Jesus, dass er als Oberdämon Dämonen austreiben würde. Und dann kommt dieser Ausspruch Jesu. Aber das Kreuz von Golgatha ist der Höhepunkt, der Wendepunkt der Heilsgeschichte Gottes, der ganzen Liebe Gottes zu uns. Und von daher, in diesem Gebet steckt eben auch die Tatsache, es gibt keine Sünde auf der ganzen Welt, die nicht vergeben werden kann, wenn sie denn bekannt wird, wenn denn Buße getan wird, wenn Menschen denn ihre Schuld aussprechen vor Gott und um Vergebung bitten, erfahren sie Vergebung ihrer Schuld und selbst die schlimmsten Sünden, und für mich sind die schlimmsten, wenn die kleinsten, die unschuldigsten im tiefsten, intimsten Bereich verletzt werden, selbst Kindesmissbrauch wird vergeben, wenn denn die Sünde bekannt wird, wenn denn Menschen Buße tun, wenn denn Menschen umkehren. Golgatha ist der Höhepunkt, ist der Wendepunkt in der Heilsgeschichte Gottes. Und wir müssen noch als Christen lernen, immer vom Kreuz her zu denken. Denn mit Golgatha veränderten sich die gesamten Machtverhältnisse im Universum. Der Höhepunkt, der Wendepunkt, der Angelpunkt der Heilsgeschichte der Liebe Gottes. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und das ist für mich die seelsorgerliche Komponente. Es gibt keine Schuld, und deine Schuld mag dir noch so über den Kopf gewachsen sein. Sie wird vergeben, wenn du sie dem Herrn Jesus Christus bekennst. Auch das zweite Wort hat eine tiefe seelsorgerliche Komponente. Ich weiß, wir hatten vor Jahren in Steinbach, wir machen ja immer ein Dorffest, so alle 2 Jahre, und dann laden wir die Leute anschließend ein ins DGH zu Themenabende. Und wir haben uns das Thema mal gestellt, kann man wissen, dass man in den Himmel kommt? Ihr Lieben, ich habe selten so viele gemeindefremde Leute im DGH gesehen. Das interessiert die Leute schon. Und hier sagt Jesus dem sterbenden Räuber, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus Christus holt uns als Menschen raus aus der religiösen Ungewissheit oder aus der Ungewissheit und Unsicherheit der Religionen in die Gewissheit des Evangeliums. Jawohl, wir dürfen es wissen. Und ich glaube, du hattest gerade den schönen Vers aus 1. Johannes 5, Vers 12 und 13. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Der Glaube an Jesus Christus führt immer zur Gewissheit. Und was hatte denn dieser sterbende Räuber in der Hand? Der konnte gar nichts mehr. Der konnte keine guten Werke tun. Der konnte sich nicht mehr taufen lassen. Der hatte nur eins, das Wort des Herrn, des sterbenden Heilands am Kreuz. Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und ihr Lieben, das ist bis heute das Geheimnis echter Gewissheit. Wenn ich innerlich unruhig werde, was tue ich? Ich lese die Schriften des Johannes, weil er bringt es auf den Punkt. Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Kind Gottes zu heißen, denen, die an seinen Namen glauben. Und ich weiß, dass ich 69 meinen Herrn Jesus ins Leben aufgenommen habe. Und deshalb habe ich Heilsgewissheit, weil der Herr es mir zusagt. Die Grundlage ist sein Wort. Oder ich lese gerne eben diesen zitierten Vers aus 1. Johannes 5, 12 und 13. Der Herr Jesus führt einen Menschen ins Himmelreich. Und das zweite Wort zeigt mir, man kann es wissen. Eine schöne, tiefe, seelsorgerliche Akzentuierung eines einfachen Spruches an einen sterbenden Räuber, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das dritte Wort, das Jesus am Kreuz sprach, zeigt mir, Jesus Christus, der auferstandene Herr, ist nicht nur besorgt um dein Seelenheil, sondern weiß auch um deine täglichen Bedürfnisse. Seht ihr mal, da steht seine Mutter, seine Stiefmutter unterm Kreuz, seine Mutter Maria, und alle waren weggelaufen, Johannes kommt zurück, einer seiner engsten Vertrauten. Und er spricht seine Mutter an, Frau, siehe dein Sohn. Er hat bewusst nicht Mutter gesagt, weil er bestimmt wusste, was für ein Kult aus Mutter Maria gemacht worden würde. Er sagt, Frau, siehe dein Sohn. Und dann sagt er zu Johannes, siehe deine Mutter. Da stellen sich natürlich viele Fragen, wieso muss sich der Gekreuzigte um die Versorgung von Maria kümmern? Denn Jesus hatte ja mindestens 4 Brüder, die werden uns namentlich genannt. Kriegen wir die noch auf die Reihe? 2 sind sehr bekannt, denn die haben später einen Brief geschrieben. Judas, Jakobus, Simon, Josses. Und er hatte mindestens 2 Schwestern, die werden uns nicht namentlich genannt, aber im Plural. Also er hatte mindestens 6 jüngere Geschwister. Warum kümmern die sich nicht um Maria? Nun, die Familie von Maria und Josef mit Jesus und seinen Geschwistern, das war alles nicht so rosig. Es wurde ja mal gesagt zu ihm, da draußen sind deine Brüder. Und dann sagt Jesus, wer sind denn meine Brüder? Doch wohl die, die an mich glauben. Also bis zum Kreuzestod müssen wir davon ausgehen, dass die Geschwister, die Halbgeschwister Jesu gar nicht an ihn geglaubt haben. Nun war Jesus der Älteste der Familie. Und wie war das früher? Wenn der Vater starb und Josef muss relativ früh gestorben sein, Dann übernimmt der Älteste die Geschäfte. Jesus hat die Zimmerei seines Vaters übernommen, seines Stiefvaters Josef. Denn das ist mir vor Jahren erst mal aufgefallen beim Lesen der Evangelien, er wird ja nicht nur Sohn des Zimmermanns genannt, sondern auch der Zimmermann. Der Jesus hat den Handwerksbetrieb weitergeführt und mit 30 ist er dann erst öffentlich aufgetreten, umhergereist, wahrscheinlich als wirtschaftlich alles in trockenen Tüchern war. Und er sah sich als Ältester verantwortlich für seine Mutter zu sorgen und deshalb gibt er diesen Hinweis. Und mir zeigt das, selbst in der Todesstunde ist Jesus interessiert an der Versorgung, an der alltäglichen Hilfe, die wir brauchen. Und das gilt bis heute auch für dein und für mein Leben. Jesus Christus weiß um deine persönliche Not und er wird sich auch in der nächsten Woche um dich kümmern. Und in diesem Bewusstsein dürfen wir mit dem auferstandenen Jesus leben. Aber es ist noch eine andere interessante Komponente in diesem Wort. Guck mal, Johannes ist der einzige von den Jüngern, der wieder zurückkommt. Wisst ihr, manchmal geht es euch vielleicht auch so, wie in vielen anderen Gemeinden. Es gibt ja so zwei Gruppen, die man in den Gemeinden, die diese Frage vielleicht häufiger stellen. Das sind einmal die vielen Frührentner. Gut, das hat ein bisschen nachgelassen. Die merken dann auf einmal, Gewächshaus, Radieschen züchten, Kohlköpfe ist auch nicht der Sinn des Lebens. Und die stellen dann der Gemeindeleitung die Frage, was könnte ich für Jesus tun? Und es gibt eine andere Gruppe. Das sind die jungen Menschen, wo irgendwann der Schalter umgelegt wird und sie merken auf einmal, es muss mehr geben als einen guten Schulabschluss, als Ausbildung und Beruf. Ich möchte mich irgendwie einbringen für etwas, was meinem Leben einen tieferen Sinn gibt. Und dann stellen auch sie die Frage. Wisst ihr, wir lernen hier, unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben. Ich glaube, wenn uns der gekreuzigte Christus mehr vor unserem inneren Auge stehen würde, wüssten wir alle, was wir zu tun hätten. Einer kommt zurück und kriegt eine neue Aufgabe. Und diese Aufgabe, die hat er gewiss vorbildlich ausgeführt. Johannes wird einer der ersten Zeugen der Auferstehung. Und Johannes bekommt etwas von seinem Heiland geschenkt, was kein Mensch sonst geschenkt bekommen hat. Er darf den verherrlichten Herrn sehen und die Offenbarung schreiben. Vielleicht auch eine Belohnung für seinen treuen Dienst an seiner Mutter. Unterm Kreuz gibt es neue Aufgaben. Nimm das mit. Wenn du für die neue Woche wissen willst, was soll ich tun, lass den Gekreuzigten vor deinem inneren Auge stehen und du wirst merken, was zu tun ist. Ihr Lieben, und dann kommt das vierte Wort und das berichten gleich zwei Evangelien. Es ist das Wort in der Mitte. Es ist das Wort, was aus meiner Sicht die tiefsten Geheimnisse der Heilsgeschichte Gottes in sich birgt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Matthäus 27 und Markus 15. Der Jesus hat ungefähr 130 Mal in den Evangelien Gott mit Vater angesprochen. Hier das einzige Mal betet er, mein Gott. Und das betet er im Zusammenhang mit einer äußeren Finsternis. Wir wissen, um 12 Uhr mittags verdunkelt sich das Universum. In dem Moment, wo die Sonne am höchsten steht, wurde es stockfinster. 3 Stunden Finsternis. Und um 15 Uhr ruft er das aus. Diese äußere Finsternis, gewiss ein Hinweis auf die geistliche Finsternis, in die unser Herr Jesus stellvertretend für uns ging, als er zur Sünde gemacht wurde. Und dann ruft er diese Frage aus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist der rätselhafteste Ausspruch überhaupt. Denn überlegen wir mal, wer stirbt denn hier? Wer geht hier in den Tod? Martin Luther schreibt das mal so, Gott verlässt Gott, kein Mensch kann das verstehen. Ja, hier hängt der Sohn Gottes am Kreuz. Und deshalb ist das Kreuz für uns so wichtig. Es geht ja nicht darum, ein wunderschönes Holzkreuz. Es geht um den, der am Kreuz starb. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Hier stirbt der und ruft der aus: Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der sagen konnte: Ich und der Vater sind eins. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Dann sagen wir gleich: Ja, Gott ist unsterblich. Jawohl. Und dennoch geht hier der Sohn Gottes in den Tod. Und ich denke, das ist so wichtig zu betonen. Denn damals die Gnostiker, heute die Anthroposophen, Stichwort Waldorfpädagogik, Rudolf Steiner hat das entsprechend gelehrt, wie ich das gleich schildere, Muslime, für die stirbt hier nicht der Sohn Gottes, sondern lediglich der gute Mann von Nazareth. Der Prophet, sagt man vielleicht noch. Rudolf Steiner hat das mal so beschrieben: Bei der Taufe inkarnierte die Gottheit in den Menschen Jesus von Nazareth. Und in diesem Moment, wo er das ausrief, verließ die Gottheit den Menschen Jesus von Nazareth. Und es stirbt also nicht der Sohn Gottes, sondern es stirbt Jesus von Nazareth. Aber das widerspricht der gesamten Botschaft der Bibel. Das widerspricht den Augenzeugen. Und wir wären alle nicht hier, wenn nur der gute Mann von Nazareth gestorben wäre. Nein, hier bezahlt der Sohn Gottes. Und das, was hier geschieht, war Plan Gottes. Denn wir lesen schon im Propheten Jesaja 700 Jahre vorher: Es gefiel dem Herrn, ihn zu zerschlagen, ihn leiden zu lassen. Es war Plan Gottes. Stellvertretend für deine und meine Schuld wurde Jesus, wie Paulus das später in 2. Korinther 5 sagt, zur Sünde gemacht. Und in dem Moment rief er das aus. Und er stellt die Frage, die bis heute die schwierigste ist: Warum? Warum muss der Mensch leiden? Warum so viel Ungerechtigkeit in dieser Welt? Warum jetzt dieser Anschlag in Sri Lanka? Warum das Bußunglück auf Madeira? Hier stellt der Sohn Gottes selbst die Frage. Nun, theologisch lässt sie sich ja leicht beantworten. In dem Moment, wo der Mensch so sein wollte wie Gott, kam die Lawine des Leidens ins Rollen. Und immer, wenn der Mensch nicht begreift, dass er höchstens der Zweite im Universum ist, ist der Teufel los. Das wissen wir aus unserer Geschichte auch. Immer, wenn Menschen sich zu Göttern erheben, ist der Teufel los. Aber seelsorgerlich? Dietrich Bonhoeffer hat das mal sehr schön ausgedrückt: Nur ein Gott, der leidet, kann auch wirklich trösten. Nur ein Gott, der leidet, kann den Ausweg aus dem Leid zeigen. Und das steckt für mich seelsorgerlich hier drin. In diesem rätselhaftesten von allen Aussprüchen in der Bibel: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nur ein Gott, der leidet, kann auch den Ausweg aus dem Leid zeigen. Und das ist mein Gott. Und er bleibt mein Gott. Und wisst ihr, das ist für mich auch so ein tröstliches Personalpronomen, was hier erwähnt wird. Mein. Natürlich, wenn uns jemand verlässt, dem man sehr nahe steht, schmerzt das ja noch viel mehr. Aber hier steckt was anderes drin. So wie Jesus Christus hier verlassen wurde, wird kein Kind Gottes mehr in dieser Welt verlassen werden von Gott. Er bleibt mein Gott. Und vielleicht hast du manchmal schon gedacht: Wann sehe ich endlich Licht am Ende des Tunnels? Reicht es nicht? Wann ist Ende mit dem Leid, mit den Schmerzen, die ich habe? Muss das auch noch kommen? Denk immer daran, er bleibt dein Gott. Immer und ewig. Mein Gott. Was für eine Zuversicht. Bis in dem Moment, wo der Herr Jesus das ausrief, da trank er den Kelch des Leidens, damit wir den Kelch der Freude trinken können. Er durchlitt die Hölle, um uns im Himmel zu empfangen. Wunderbarer Herr, dieses Wort der Versöhnung, das Wort in der Mitte, der Höhepunkt, oder müssen wir vielleicht sagen, der Tiefpunkt der Heilsgeschichte Gottes ist erreicht. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und danach folgt ein Schrei der Hölle: Mich dürstet. Wir wissen, das ist das, wo Jesus in Lukas 16 das Schlüsselloch blicken lässt, das, was den reichen Mann am Ort der Qual zu schaffen macht. Durst. Durst. Aber der Herr Jesus hat dieses Wort nicht ausgerufen, nur des Durstes wegen, sondern Johannes betont ausdrücklich, damit die Schrift erfüllt würde. Und deshalb ist es ein Wort der Verheißung. Ihr Lieben, am Kreuz von Golgatha, in diesen Augenblicken, wo der Herr Jesus Christus starb, gingen unzählige Verheißungen des alten Bundes in Erfüllung. Und für mich ist das so ein tröstliches Wort, denn die letzte Verheißung, die wir in der Bibel finden, die lesen wir in Offenbarung 22, Vers 17. Wen dürstet, der komme und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, weil hier diese Verheißung, mich dürstet, aus dem Alten Testament in Erfüllung ging. Hier starb der, der sagen konnte, ich bin das Leben, ich bin das Wasser des Lebens. Und weil er dort ausrief, mich dürstet, dürfen bis heute unzählige Menschen den Durst ihrer Seele gestillt bekommen, wenn sie zu diesem Heiland kommen. Er nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wunderbare Zusage, die auch in diesem Wort drin steckt. Die letzte Verheißung, die wir in der Heiligen Schrift finden. Und dann kommt dieses Wort, wo wir im Griechischen nur ein Wort finden, Tetelestai. Und der englische Prediger Spurgeon muss dazu mal gesagt haben, wenn ich dieses Wort erklären wollte, bräuchte ich alle Bücher der Welt. Es ist so gewichtig. Es ist vollbracht. Das Werk ist vollbracht. Die Leidenszeit ist vollbracht. Der Herr hat den Plan seines Vaters erfüllt. Und in dem Moment, wo Jesus das ausrief am Kreuz, geschieht Auferstehung, tun sich die Gräber auf, zerreißt der Vater selbst, denn niemand konnte das von oben nach unten tun, nur Gott selbst, der gewaltige, schwere Vorhang, der im Tempel zwischen Heiligtum und Allerheiligstem lag. Und hinter diesem Vorhang durfte nur einmal im Jahr der hohe Priester stellvertretend für das Volk vor Gott treten. Und dieser Vorhang zerriss. Der Weg ist offen, der Weg ist frei. Das, was der erste Adam verbockt hat, nämlich den Zugang ins Paradies, der wird geöffnet durch den zweiten Adam, Jesus Christus. Und jeder Mensch, der zu Jesus Christus kommt, hat ab sofort freien Zugang zu Gott, dem Vater, ins Allerheiligste. Als wir heute Morgen zusammen waren und das Abendmahl gefeiert haben, habe ich auch noch mal daran gedacht, es liegt in diesem Wort, es ist vollbracht, schon verborgen, dass wir ab sofort jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, wissen dürfen, wir dürfen in die totale Nähe Gottes treten und den Wunsch unseres Herrn Jesus erfüllen. Denkt an mich, tut es zu meinem Gedächtnis. Es ist vollbracht. Ab sofort ist der Weg frei. Herrlich. Wir dürfen unmittelbar vor Gott treten. Und das erste und das letzte Wort, das gleichen sich in der Ansprache. Da heißt es, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Vater, vergib, Vater, in deine Hände. Für mich ist das ein wunderschönes Wort, was die ganze Geborgenheit in Christus deutlich macht. Ihr kennt vielleicht diese Skulptur von Steigerwald, wo sie so ein Kind in der Hand darstellt. Ein herrliches Bild für Geborgenheit, für Nähe, für Wärme. Und hier übergibt der Herr Jesus sich in die Hand des Vaters. Und ich behaupte einmal, und das soll uns am Osterfest 2019 nochmal ganz groß werden, wir können in ähnlicher Zuversicht sterben wie unser Herr. Nun wollen und dürfen wir den Tod nicht glorifizieren, wie manche Sterbeforscher das gemacht haben. Elisabeth Kübler-Ross hat ja mal gesagt, der Tod ist ein guter Freund. Nein, der Tod ist der letzte Feind. Und Sterben ist nicht angenehm. Im März waren es genau 10 Jahre, da saß ich am Sterbebett meines eigenen Vaters in Burbach-Lützeln. Und ich fragte meinen Vater, unter unsagbaren Schmerzen litt er, er war dreimal amputiert, ein großer, kräftiger Mann und hatte Luftnot. Dann fragte ich ihn, Papa, kann ich dir noch irgendwas Gutes tun? Und dann sagte mein Vater, Junge, lies mir noch einmal den Epheserbrief vor. Haben wir heute Morgen in der Mahlfeier gelesen. Wir kamen gar nicht ganz durch, wir kamen bis an Epheser 2, Vers 8. Durch Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und dann verschied er. Und ihr Lieben, da habe ich das erste Mal gemerkt, was das für ein Geschenk ist, als begnadigter Sünder eintauchen zu dürfen in den Todesfluss und im selben Moment zu wissen, ich bin bei meinem Heiland. Ich bin in den Armen meines Herrn, ich habe Lust abzuscheiden, um bei Jesus zu sein. Was für eine Zuversicht, was für ein Geschenk. Und dieses Geheimnis liegt eben in diesem Wort verborgen, dass man so sterben kann, auch unter unsagbaren Schmerzen und großen Kämpfen. Darf ich aber wissen, es geht hinüber in die Herrlichkeit zu meinem Heiland. Was war sein Geheimnis? Nun, wenn wir das Leben Jesu untersuchen, stellen wir fest, er lebte von Anfang an unter der Hand des Vaters. Gehorsam seinem Vater gegenüber war das Größte für ihn. Er sagt nach dem Gespräch mit der Frau am Brunnen, meine Speise ist es, den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Er betont im Johannesevangelium immer wieder, nicht ich rede von mir selbst, sondern ich sage das, was ich vom Vater gehört habe, was ich beim Vater gesehen habe, das gebe ich euch weiter. Meine Stunde ist noch nicht da, weil der Vater noch nicht das Signal gegeben hat. Er lebte also total unter der Hand des Vaters und so konnte er sich in der Todesstunde in die Hand des Vaters fallen lassen. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir als Menschen hier unter der Hand Gottes leben, bewusst in der Abhängigkeit von ihm, im Gehorsam ihm gegenüber, dürfen wir uns in der Todesstunde getrost in die Hand des Vaters fallen lassen. Mir zeigt dieses Wort, der Tod hat nicht das letzte Wort. Ihr Lieben, so sind mit sieben Worten, mit ganz wenigen Worten, alle großen Fragen des Menschseins beantwortet. Das erste Wort, die Frage nach der Schuld. Das zweite Wort, die Frage nach der Gewissheit. Das dritte Wort, die Frage, was tut Gott denn konkret für meinen Alltag? Das vierte Wort, die Frage nach dem Leid. Und die letzten Worte, die Frage nach dem Tod. Gewaltige Worte, die die Welt verändern. Und deshalb möchte ich das nochmal betonen, was ich soeben schon zitierte, was Erich Sauer gesagt hat. Der Tod Jesu am Kreuz ist das größte Ereignis der Heilsgeschichte, noch größer als die Auferstehung. Denn das Kreuz ist der Sieg, die Auferstehung der Triumph. Und wir haben das vorhin schon im Vorprogramm gehört, dieses Wort, was Paulus sagt, und das gilt leider bis heute so. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es Gottes Kraft. Und von diesem Kreuz wollen wir Zeugnis geben, auch in den kommenden Tagen. Und die vielen Gelegenheiten, die wir haben, gerade auf unseren, ihr wohnt ja nicht auf den Dörfern wie ich, auf dem Dorf wie ich, aber es ist herrlich, in Steinbach zu wohnen. Jeder kennt jeden. Du kannst immer wieder von Jesus irgendwie anfangen und findest immer wieder einen Anknüpfungspunkt. Das ist so schön, wenn man viele Menschen kennt in seiner Nachbarschaft. Rede vom gekreuzigten Christus. Und weißt du, letztlich sind die Menschen doch irgendwo nachdenklich. Ich habe jetzt meine erste Urnenbeerdigung in Steinbach gemacht von einem 45-jährigen jungen Mann, wo ich nicht weiß, wo er jetzt ist, hat zumindest nicht das Zeugnis, als Christ gelebt zu haben. Und seine Angehörigen in der Kapelle waren wahrscheinlich außer meiner Frau alles nur Menschen, die ganz weit weg von Jesus sind. Und diesen trauernden Menschen durfte ich dann sagen, wisst ihr, als Christ sterbe ich dem Leben entgegen. Und Menschen ohne Jesus leben dem Tod entgegen. Das ist der große Unterschied. Das ist die lebendige Hoffnung, die wir haben. Und es ist schon interessant, dass sie so einen super frommen wie mich einfach fragen, machst du die Beerdigung? Ich bin kein Pastor, ich habe nie Theologie studiert. Ist schon interessant, oder? Weil sie wissen, ich habe was, das haben viele nicht. Ich habe Jesus. Und ich möchte ganz nah dran mit ihm leben. Und immer wieder von ihm reden. Und ich hatte wohl ein alter Herr gesagt, den besuche ich 2-3 Mal im Jahr. Habe immer ganz heiße Diskussionen. Hat er zu einem Bruder aus der FEG gesagt, den Jäger müsste man erschießen. Ich meine, das passt ja zu mir, erschießen. Aber das war schon, da merkt man, es gibt Widerstand. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Dummheit. Aber auf der anderen Seite merken die Menschen, wir haben was, was sie nicht haben. Wir haben eine lebendige Hoffnung und die verdanken wir allein Jesus Christus. Und deshalb, was Paulus schreibt in 1. Korinther 2,2, ich nahm mir vor, nichts anderes unter euch zu wissen, als nur Jesus Christus und ihn als gekreuzigt. Und Erwin Lutzer hat das so schön ausgedrückt in dem Buch, das ich euch gleich gerne empfehle, dass die allerwenigsten wissen, dass die zentrale Lehre des Christentums darin besteht, dass Christus am Kreuz starb, um Sünder vor dem ewigen Verderben zu retten. Und ich schließe mit einem seelsorgerlichen Aspekt. Und den schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, nachdem er die ganze Wolke von Zeugen beschrieben hat. Er erwähnt die Männer und Frauen des Alten Testamentes, die im Glauben gelebt haben. Und es wird mir irgendwie aber auch deutlich, Abraham kann dich nicht retten, Mose kann dich nicht retten, die laufen alle in der Wettkampfbahn des Glaubens. Deshalb sagt der Schreiber am Ende, schau hin auf deinen Anfänger und Vollender des Glaubens, Jesus Christus. Und dann kommt der Hinweis aufs Kreuz in diesem dritten Vers. Betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Das heißt doch, die Beschäftigung mit dem gekreuzigten, auferstandenen Jesus Christus ist und bleibt eine geheime Kraftquelle bei allen Nöten, bei allen Enttäuschungen im Alltag dürfen wir hinschauen auf ihn und von daher neue Kraft für unser Leben empfangen. Und das wünsche ich euch von Herzen in der weiteren Beschäftigung in diesen Ostertagen mit dem gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn, dass uns das neue Kraft und neue Zuversicht und neuen Zeugenmut gibt. Lasst uns reden, solange wir noch Möglichkeit haben von dem auferstandenen Christus. Und vielleicht geht es dir ähnlich, wie mir neulich in Haiger einer der größten Unternehmer gesagt hat, bei allem, was er macht. Ich habe nur einen Wunsch, dass Menschen da oben ankommen. Lasst uns aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus, und diesen einen Wunsch haben wir, dass noch ganz viele Menschen hier in Haiger auf unseren Dörfern zu dir finden. Denn ohne dich sind sie verloren, bleiben verloren. Mit dir dürfen sie all das in Anspruch nehmen, was du am Kreuz gesprochen hast, an Veränderungen bewirkt hast, Schuldvergebung, Leben, Hoffnung, Zukunft über den Tod hinaus. Und gerne bezeugen wir das an diesem Ostersonntag. Lieber Herr Jesus, in dir haben wir alles, alles, was wir zum Leben und zum Sterben brauchen. Amen.